Ja, guten Morgen. Wir schlagen zur Predigt gemeinsam auf das Matthäusevangelium und wir werden dort in der Bergpredigt fortfahren und in Kapitel 7, also Matthäusevangelium Kapitel 7, ab Vers 12 lesen. Also wir lesen aus Gottes Wort: Alles nun, was ihr wollt, dass euch die Menschen tun sollen, das tut ihr ihnen auch. Denn darin besteht das Gesetz und die Propheten. Geht hinein durch die enge Pforte, denn weit ist die Pforte und breit der Weg, der zum Verderben führt. Und viele sind, die auf ihm hineingehen. Denn eng ist die Pforte und schmal der Weg, der zum Leben führt. Und wenige sind, die ihn finden. Hütet euch vor den falschen Propheten, die in Schafskleidern zu euch kommen, inwendig aber sind sie reißende Wölfe. An ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. Liest man etwa von Dornen Trauben oder von Disteln Feigen? So bringt jeder gute Baum gute Früchte, aber der faule Baum bringt schlechte Früchte. Ein guter Baum kann nicht schlechte Früchte bringen, noch kann ein fauler Baum gute Früchte bringen. Jeder Baum, der nicht gute Frucht bringt, wird abgehauen und ins Feuer geworfen. Deshalb an ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. Nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird in das Reich der Himmel hineinkommen, sondern wer den Willen meines Vaters tut, der in den Himmeln ist. Viele werden an jenem Tage zu mir sagen, Herr, Herr, haben wir nicht durch deinen Namen geweissagt und durch deinen Namen Dämonen ausgetrieben und durch deinen Namen viele Wunderwerke getan? Und dann werde ich ihnen bekennen, ich habe euch niemals gekannt. Weicht von mir, ihr Übeltäter. Amen. Es ist eine schöne und wertvolle Sache, wenn wir uns mit Geschwistern treffen und austauschen und fragen, was beschäftigt dich gerade? Was sind Themen, die dich gerade in den letzten Monaten vielleicht beschäftigt haben, die dir wichtig waren? Und ich hoffe, ihr stellt diese Frage ab und zu mal euren Geschwistern. Und manchmal fragen wir auch, wen hörst du gerade? Vielleicht einen Prediger, der einen bestimmten Aspekt des Glaubenslebens sehr hilfreich erklären kann. Oder gerade von Gott in deinem Leben gebraucht wird, um dich neu auszurichten. Wir waren letzte Woche in der Schweiz bei meiner Familie und ich bin sehr dankbar und wir sind beide sehr dankbar für viele gute Dinge, die wir dort empfohlen bekommen haben von Menschen aus meiner Familie oder aus der Gemeinde. Mein Schwager zum Beispiel hat mir eine Reihe von Vorträgen über Apologetik empfohlen, die sehr hilfreich sind. Und wir haben mit ihnen, für unsere Kinder, eine Reihe von Geschichten entdeckt, die auch die biblische Botschaften enthalten und sehr gut gemacht sind und unsere Kinder jetzt gerne hören. Und wir leben in einer Zeit, wo wir fast unendlich viele Möglichkeiten und Zugriff auf unzählige Predigten im Netz haben. Aber wo auch vieles im Internet und vieles auch bei Menschen, die wir begegnen, sehr schädlich ist. Ich erinnere mich an eine Predigtreihe, die ich vor kurzem angefangen hatte über 5. Buch Mose, wo vieles interessant war und manche hilfreiche Anwendung für mich dabei war, aber wo ich unterschwellig gemerkt habe, dass einfach Botschaften gesendet werden, die problematisch sind. Und wo ich gemerkt habe, ich muss jetzt aufhören, da weiterzuhören. Ich kann vielleicht nicht mehr alles unterscheiden, was gut ist und was schlecht für mich ist. Und wo Jesus den damaligen Zuhörern am See Genezareth warnt vor falschen Propheten, dann redet er zu einer völlig anderen Kultur zwar, in einer Zeit, wo man ins nächste Dorf gehen musste, um gelehrt zu bekommen oder um einen Prediger zu hören, am Sabbat in die Synagoge gehen musste oder man musste einem Wanderprediger zuhören, wie zum Beispiel Johannes der Täufer, und dafür vielleicht sogar 2 bis 3 Tagesreisen auf sich nehmen. Und wir merken, wir leben völlig anders heute. Aber die Prinzipien, die uns hier Jesus lehrt, die sind zeitlos, Gott sei Dank. Und die sprechen auch in unsere Welt der Informationsflut und geben Orientierung. Und wir werden heute auch den Hauptfokus auf diese Verse 15 bis 23, auf die Warnung vor falschen Propheten legen. Und ich habe die Verse 12 bis 14 gelesen, um uns den Zusammenhang vor allem aufzuzeigen. Und wir werden auch am Anfang kurz auf diese Verse eingehen, um dann das Schwergewicht eben ab Vers 15 zu legen. Und das nächste Mal, so Gott will, da werden wir noch einmal zurückkommen auf diese Verse 13 bis 14, also auf dieses Bild der engen Pforte. Und wir wollen das genauer anschauen und dann nochmal im Zusammenhang vom ganzen Kapitel anschauen und der Bergpredigt und auch dieses Gleichnis vom Haus auf dem Felsen und auf dem Sand, das haben wir jetzt ausgelassen und damit die Bergpredigt eben so Gott will abschließen. Aber erstmal eine kurze Orientierung. Wo sind wir gerade hier in der Bibel? Ich will ein paar Sachen einfach nochmal in Erinnerung rufen. Wir sind ja hier in der Bergpredigt bei den Basics. Was bedeutet es eigentlich, ein Christ zu sein? Wir sind hier im ersten Buch des Neuen Bundes oder Neuen Testamentes, im ersten Evangelium. Und wir sehen gerade bei Matthäus ganz vordergründig diese Botschaft des Reiches Gottes und der Aufruf zur Buße. Und ich möchte euch kurz nochmal mitnehmen ins Kapitel 3. Bitte schlagt zusammen mit mir das Kapitel 3 auf. Dort sehen wir schon das Wirken von Johannes der Täufer. Und Johannes sagt dann im Vers 2, bringt er das erste Mal diesen Ruf: Tut Buße, denn das Reich der Himmel ist nahe gekommen. Das Reich oder das Königreich der Himmel ist nahe gekommen. Wir sehen diese Botschaft dann auch, dass die von Jesus aufgegriffen wird, in Kapitel 4, Vers 17 zum Beispiel. Von da an begann Jesus zu predigen und zu sagen: Tut Buße, denn das Reich oder Königreich der Himmel ist nahe gekommen. Also diese Botschaft, sowohl von Johannes und von Jesus, ist: Es kommt ein Reich auf uns zu, ein Königreich. Und deswegen, weil es auf euch zukommt, beginnt umzudenken. Das bedeutet dieses Wort Buße. Passt euch dieser neuen göttlichen Ordnung an, die hereinbrechen wird. Bereitet euch vor auf das Kommen des Königs. Und das ist im Wesentlichen der Inhalt der Bergpredigt. Die Bergpredigt entpackt diese Botschaft. Wir erfahren jetzt ab Kapitel 5, 6 und 7, was eigentlich der Inhalt war. Was meint Jesus, wenn er sagt, tut Buße? Was meint er, dass das Reich Gottes nahe gekommen ist? Und so können wir zusammenfassen, der Inhalt der Bergpredigt ist: Wie sollt ihr euch als Teil dieses Reiches Gottes verhalten? Jesus sagt ja, dass wir schon jetzt ein Teil dieses Reiches sein können. Aber auch, wie kannst du überhaupt in dieses Reich hineinkommen? Wir werden später, wir werden nächstes Mal dann darauf eingehen, Jesus geht auf das Tor und auf den Weg ein. Wie sieht das Leben als Christ aus? Wie sieht aber auch der Eingang aus? Wie kommen wir in dieses Reich hinein? Und wir haben in diesen Predigten zu der Bergpredigt immer wieder gesehen, dass das, was Jesus verkündigt, nicht intuitiv ist und auch nicht war in seiner Zeit. Es war nicht gewohnt, was er gesagt hat. Jesus sagt zum Beispiel, glückselig, glücklich sind die Armen im Geist. Also wir in unserer Kultur würden sagen, das ist seltsam, so redet doch niemand. Arm sein zum Geist ist doch nicht ein Grund, glücklich zu sein. Aber Jesus sagt, glücklich ist, der sagt, ich habe kein Anrecht auf dieses Reich. Ich bin arm vor Gott, bedürftig. Um in dieses Reich hineinzukommen, brauchen wir diese Lehre, die sagt, ich habe nichts, was ich bringen kann. Ich komme zu dir, oh Gott, ich brauche deine Gnade. So redet Jesus in diesen Glückseligpreisungen von Barmherzigkeit. Glückselig ist, wer auf Barmherzigkeit angewiesen ist und deswegen Barmherzigkeit zeigt. Glückselig ist, wer von einem von Gott gegebenen Hunger hat nach Gerechtigkeit, eben weil er oder sie ein Kind Gottes ist. Wir haben immer wieder gesehen, dass Gerechtigkeit für Jesus hier bedeutet, dass wir Gottes Gebote befolgen, und zwar echt befolgen, von innen heraus, aus Glauben und aus Liebe zu Gott. So haben wir gesehen, dass Jesus uns lehrt, dass wir unsere Feinde lieben sollen, weil Gott seinen Feinden Geduld zeigt. Wir sollen Gottes Reich zuerst suchen, unsere Prioritäten so ordnen und nicht um unsere Bedürfnisse kreisen, weil Gott unser Essen und unsere Kleidung uns geben will. Jesus lehrt, dass wir nicht einfach nur extern unserem Ehepartner treu sein sollen, sondern in Gedanken, weil Ehebruch für Gott schon in den Gedanken beginnt. Und es ist eine Botschaft, die nicht intuitiv ist und die auch in unserer Welt schräg steht, könnte man sagen. Schwierig zu akzeptieren ist. Und deswegen redet Jesus von einer engen Pforte, von einem schmalen Weg. Und er sagt nicht, im Kontrast zu einer einseitigen Verkündigung, die wir leider oft hören, alle sind willkommen, es gibt Platz für jeden. Er sagt, es ist eine enge Pforte, die wenige finden werden. Und obwohl diese Tür in das Reich Gottes für Sünder offen steht, und wir werden das im Matthäusevangelium in den kommenden Kapiteln immer wieder sehen, Jesus ruft die Sünder. Und obwohl das so ist, ist der Ruf Christi so radikal, dass er hier sagt, wenige sind es, die diesem Ruf folgen werden. Obwohl sein Ruf ein gnädiger Ruf ist, und wir wollen nächstes Mal mehr noch darauf eingehen, trotzdem fordert sein Ruf eine Trennung von Sünde. Und wir kennen das auch schon von der Bergpredigt, wo das immer wieder deutlich wird. Wenn wir nochmal zurückgehen und schaut mit mir nochmal kurz an, Kapitel 5, Vers 20. Ist einer der wichtigsten Verse, einer der Schlüsselverse hier von der Bergpredigt, mit der wir wirklich verstehen, was Jesus nachher entpackt. Jesus sagt, denn ich sage euch, wenn nicht eure Gerechtigkeit, die der Schriftgelehrten und Pharisäer weit übertrifft, so werdet ihr keinesfalls in das Reich der Himmel hineinkommen. Und wir haben letztes Mal in der Bergpredigt diesen Höhepunkt angeschaut, seiner moralischen Forderung in Kapitel 7, Vers 12, alles nun, was ihr wollt, dass euch die Menschen tun sollen, das tut ihr ihnen auch. Wir haben da die Breite und die Höhe und die Tiefe dieser Aussage im Kontext der Bergpredigt angeschaut. Also wir sehen, dass Jesus diese externe Gerechtigkeit der Pharisäer anprangert und ersetzt sie sogar den Zöllner gleich, den Sündern gleich. In Kapitel 5, Vers 47. Er sagt, beide sind unterwegs auf diesem breiten Weg. Beide halten eigentlich im Kern noch an Gottlosigkeit fest und wollen ihre Sünde nicht loslassen. Gesetzlichkeit und Gesetzlosigkeit haben letztlich beide den gleichen Reiz. Und er sagt, du kannst mehr oder weniger ungehindert oder nur vielleicht etwas subtiler und verborgener an Sünde festhalten. Und diese Botschaft ist eine Botschaft, die lockt und die reizt und die zieht die Massen an. Du kannst bleiben, so wie du bist und mit Jesus was zu tun haben. Und ich glaube, dass deswegen dieser Appeal dieser falschen Propheten so echt ist und deswegen Jesus jetzt auf die falschen Propheten zu sprechen kommt. Auf die Propheten und Lehrer von damals, die gesagt haben, ihr müsst nur so und so handeln und dann ist alles gut mit euch. Und wir wollen uns jetzt diesen Versen 15 bis 23 zuwenden und die einmal genauer anschauen. Und ich will das so ein bisschen unterteilen in zwei Punkte, weil ich glaube, wir sehen im Wesentlichen zwei Dinge, die Jesus hier macht. Zum einen warnt Jesus vor diesen falschen Propheten. Also wir wollen uns diese Warnung genauer anschauen, sie versuchen zu verstehen. Und zum anderen gibt er dann eine Anweisung bezüglich dieser falschen Propheten. Also erstens, die Warnung von Jesus, es wird falsche Propheten in unserem Leben geben. Es ist eine echte Gefahr. Ich möchte mit euch kurz Kapitel 24 aufschlagen. Jesus sagt es nicht nur an dieser Stelle. In Kapitel 24 vom Matthäus-Evangelium, in seiner Endzeitrede, da warnt er davor, dass genau das passieren wird. Vers 11. Und viele falsche Propheten werden aufstehen und werden viele verführen. Viele falsche Propheten werden aufstehen und es werden viele verführen. Und weshalb ist das so eine große Gefahr? Weshalb braucht Jesus hier einen ganzen großen Abschnitt am Ende seiner Predigt, um uns zu warnen vor falschen Propheten? Und ich glaube, die Gefahr ist deswegen so stark, und das haben wir schon gesehen, weil ihre Botschaft so nett ist, so angenehm und so gemütlich. Wieso gehen so viele Menschen auf diesen breiten Weg? Der Grund ist, dass es einfach einfacher ist. Ich muss nicht auf diesen gefährlichen Weg des Glaubens mich begeben. Ich gehe lieber auf diesen bequemen, breiten Weg. Und der Pharisäer sagt dann, hier hast du einige vorwiegend äußerliche Regeln, halte sie auf diesem breiten Weg und dann ist alles gut. Und ich glaube, das ist wichtig zu sehen. Als erstes, die Gefahr von falschen Propheten besteht vor allem darin, dass sie nicht unangenehme Menschen sind, sondern angenehme Menschen. In Hesekiel warnt der Prophet und warnt Gott selbst durch den Propheten vor falschen Propheten. Und ich lese euch einen kurzen Abschnitt aus Hesekiel 13, 8 bis 10 und achtet darauf, wie diese Propheten sind und was sie tun. Darum, so spricht der Herr Jahweh, weil ihr Nichtiges redet und Lüge schaut, das schaut, das bezieht sich auf diese übernatürliche Vision, die Propheten eben empfangen, die echte Propheten empfangen haben. Aber diese Leute, die schauen Lüge. Darum, weil ihr das tut, siehe, will ich an euch, ist der Ausspruch des Herrn, Herr. Ich will an euch. Und ich werde meine Hand gegen die Propheten ausstrecken, die Nichtiges schauen und Lüge wahrsagen. Im Kreis meines Volkes sollen sie nicht sein und im Verzeichnis des Hauses Israel werden sie nicht aufgeschrieben sein. Und in das Land Israel werden sie nicht kommen und ihr werdet erkennen, dass ich der Herr, Herr bin. Deshalb, weil sie mein Volk irreführen und sagen, Friede, obwohl kein Friede da ist. Und baut es eine Wand, also baut das Volk eine Wand, sie bestreichen es mit Tünche, also mit weißer Farbe. Also diese Propheten im Alten Testament schon, diese falschen Propheten waren angenehme Zeitgenossen. Sie haben gesagt, Friede über euch. Es ist alles in Ordnung mit euch. Und wenn das Volk etwas gemacht hat, eine Wand gebaut, hier im bildlichen Sinne, dann haben sie das überstrichen mit weißer Farbe und gesagt, es ist alles super, was ihr macht. Und im Neuen Testament warnt Paulus auch davor, dass es eine Zeit sein wird, in 2. Timotheus 4, da sie die gesunde Lehre nicht ertragen, sondern nach ihren eigenen Begierden sich selbst Lehrer aufhäufen werden, weil es ihnen in den Ohren kitzelt. Also interessant, er verknüpft die eigenen Begierden der Menschen, der Zuschauer, mit der Art Lehrer, die diese Zuschauer auswählen. Und er sagt, sie wählen falsche Lehrer aus, weil es angenehm ist, es kitzelt ihnen in den Ohren. Sie hören dort das, was sie eigentlich hören wollen. Also wenn ich ein Problem mit Habgier habe, zum Beispiel, das ist eine Begierde, dann werde ich lieber einem Prediger zuhören, der mir sagt, ja, schau mal, alles ist Gnade. Gott würde von dir nie fordern, dass du dich zum Beispiel von Dingen trennen musst, die du besitzt. Er gönnt es dir. Nimm. Also der Habgierige, dem werden die Ohren jucken nach Botschaften, die seine Habgier rechtfertigen. Und ich glaube, wir müssen merken hier bei diesem ersten, was wir sehen, dass diese Gefahr einfach bei uns allen da ist. Ich kenne diese Tendenz bei mir, dass ich Menschen, die mich auf Dinge ansprechen, unangenehm empfinde. Dass ich die Tendenz habe, von Menschen zu fliehen, die mir unangenehm sind, weil sie den Finger in die Wunde legen und Wahrheit sprechen. Wir haben alle die Tendenz, Lehrer zu suchen, wonach unsere Ohren jucken. Und das ist ein großer Grund, weshalb Jesus hier warnt vor dieser Gefahr. Der zweite Grund ist, denke ich, dass diese Menschen beeindruckend sind. Ich glaube, das sehen wir auch in diesem Text. Zumal Jesus sagt hier nicht falsche Lehrer, sondern wir lesen hier so automatisch, ja, das sind falsche Lehrer, aber er sagt falsche Propheten. Und Propheten sind Menschen, die Gott benutzt als Sprachrohr für sein Volk, also die übernatürliche Visionen sehen oder die Gottes Stimme hören und seine Botschaft weitergeben. Und falsche Propheten, die sagen, ich habe was von Gott empfangen, es ist eine Lüge, aber sie nehmen dieses Übernatürliche in Anspruch. Wir sehen hier, dass es offensichtlich eine falsche Macht ist, die sie hier besitzen. Aber sie haben Macht zu weissagen. Sie treiben Dämonen aus. Wenn wir hier in Vers 22 mal lesen, alle ihre Taten haben wir nicht in deinem Namen geweissagt oder prophezeit und durch deinen Namen Dämonen ausgetrieben und durch deinen Namen viele Wunderwerke getan. Weissagen ist ja auch schon ein Wunderwerk. In dem Text, den wir heute Morgen da gelesen haben, da schlagen die Soldaten Jesus und dann sagen sie, weissage, wer dich geschlagen hat. Also Weissagen bedeutet, etwas zu sagen, was ich als natürlicher Mensch eigentlich gar nicht wissen kann. Und das ist hier gemeint, diese Menschen, die tun das. Und ich weiß nicht, wie es euch ergeht, aber bei mir kommt dann die Frage auf, wie geht das überhaupt? Jesus redet hier von Menschen, die in seinem Namen Weissagen. Und wie können diese Menschen das überhaupt tun, wenn sie Jesus gar nicht wirklich kennt? Wie können diese Menschen im Namen Jesu Dämonen austreiben? Und ich glaube, dass die Antwort der Bibel hier facettenreich ist. Und wir wollen ein paar Facetten hintereinander anschauen. Ich möchte mit euch kurz einen Text lesen aus Apostelgeschichte 19. Also bitte schlagt den mit mir auch kurz zusammen auf. Apostelgeschichte 19, Verse 13 bis 17. Der Kontext ist Paulus. Lass mal kurz die Stelle aufschlagen. Paulus, der in Ephesus tätig ist und viele Wunderwerke tut, sehr beeindruckende Dinge vollbringen kann durch den Heiligen Geist. Und dann hören wir von einer anderen Gruppe von Menschen, Vers 13. Aber auch einige von den umherziehenden jüdischen Beschwörern unternahmen es, über die, welche böse Geister hatten, den Namen des Herrn Jesus anzurufen. Also interessant, ne? Also Menschen, die Dämonen austreiben im Namen Jesu, indem sie sagten, ich beschwöre euch bei dem Jesus, den Paulus predigt. Es waren aber 7 Söhne eines jüdischen Hohenpriesters Gevas, die dies taten. Der böse Geist aber antwortete und sprach zu ihnen, Jesus kenne ich und von Paulus weiß ich, aber ihr, wer seid ihr? Und der Mensch, in dem der böse Geist war, sprang auf sie los und bezwang sie miteinander und überwältigte sie, sodass sie nackt und verwundet aus jenem Haus entflohen. Dies aber wurde allen bekannt, sodass Juden als auch Griechen, die zu Ephesus wohnten, und Furcht fiel auf sie alle, sowohl Juden als auch Griechen. Also diese Menschen, die sahen, dass es nicht einfach klappt, dass wir den Namen Jesu irgendwie als wunderwirkende magische Kraft einfach aufgreifen können und damit Wunder tun können. Das heißt, eine Möglichkeit, dass Jesus, es ist eine Möglichkeit, dass Jesus hier über Menschen redet, die Scharlatane sind. Und die sagen, ich kann das, aber das eigentlich nicht können. Und ich glaube, wenn wir so auf unsere Zeit auch blicken, dann sehen wir in den Bewegungen, auch im evangelikalen oder im christlichen Bereich, die mit Wundern zu tun haben, dass ein großer Teil davon einfach Betrug ist. Es sind oft Heilungen, die irgendwie schwer zu greifen sind, schwer zu quantifizieren. Oft große Veranstaltungen, wo jemandem von seinen Schmerzen gelindert wird und wo die, die wirklich Querschnitt gelebt werden, nicht auf die Bühne gebeten werden. Oft die Dinge, die man mit dem Placebo-Effekt erklären kann. Oder einfach schlichter, ganz offensichtlicher Betrug. Vielleicht kennen einige von euch den Beinverlängerungstrick. Dass Menschen auf die Straße gehen und den Menschen sagen, ach schau mal, deine Beine sind nicht genau gleich lang und deswegen hast du vielleicht Probleme oder dies und das. Und dann durch einen Trick, dass sie mit dem Fuß eine Bewegung ausführen, das so aussieht, dass beim Beten das Bein verlängert wird. Und so ist es gut möglich, dass Jesus hier auch unter anderem Betrug im Sinne hat. Menschen, die durch Jesu Namen betrogen haben und deswegen beeindruckend waren. Paulus auch im Epheser 4 warnt uns vor der Betrügerei der Menschen durch Verschlagenheit zu listig ersonnenem Irrtum. Und er sagt dann, seid nicht unmündig, werdet nicht hin und her geworfen durch ihren Betrug. Und Petrus erweitert diese Warnung im 2. Petrus 2 auf falsche Lehrer. Menschen, die vielleicht nicht Propheten sind, aber sich als beeindruckende Bibellehrer ausgeben. Aber im Wesentlichen durch ihre Lehre betrügen. Und es sind vielleicht auch nicht wenige hier, die sagen können, ja, ich hatte eine Zeit in meinem Leben, wo ich irgendwie auf Betrug reingefallen bin. Und wo ich mitgerissen wurde von falscher Lehre und von Dingen, die beeindruckend waren auf den ersten Blick und wo ich nicht sofort dahinter gesehen habe. Und wir sehen auch die Zerstörung, oft langfristige Zerstörung im Denken von Christen, die dann oft Jahre brauchen, um durch die Wahrheit der Schrift wieder gefestigt oder sogar überhaupt lebensfähig zu werden. Es gibt viele liebe Geschwister in Psychiatrien, die durch falsche Lehre völlig lebensunfähig wurden und in diesen verzwickten Gedankengebäuden verzweifeln und den Verstand verlieren. Ich möchte auch hier ergänzen, es gibt auch viele liebe Geschwister in Psychiatrien, die einfach in ihrem gesunden Glauben Zuflucht finden, selbst wenn sie durch schwere Umstände oder durch echte psychische Krankheiten umgeworfen wurden. Aber es steht außer Zweifel, dass Betrug so gefährlich sein kann. Und ich denke, dass Jesus diesen Gedanken auch hier mit drin hat. Aber es gibt auch eine andere Facette, wenn wir falsche Propheten anschauen. Nämlich, es kann sein, dass das, was sie tun, wirklich echt ist. Echte Wunder geschehen. Und wir sehen das, glaube ich, am deutlichsten in 5. Mose. Und ich möchte euch nochmal bitten, hier die Stelle aufzuschlagen. Nämlich 5. Mose, Kapitel 13. Mose war ja einer der große Prophet im Alten Testament und er warnte auch vor falschen Propheten. Und er sagt dann Folgendes, Vers 2 bis 5, wenn in deiner Mitte ein Prophet aufsteht oder einer, der Träume hat, und er gibt dir ein Zeichen oder ein Wunder, und das Zeichen oder das Wunder trifft ein, von dem er zu dir geredet hat, indem er sagte, lass uns anderen Göttern, die du nicht gekannt hast, nachlaufen und ihnen dienen. Also doch interessant, die Zeichen sind da und die Zeichen, die werden erfüllt sogar, aber die Botschaft ist völlig verkehrt. Also sie sind trotzdem falsche Propheten. Und dann sagt Vers 4, dann sollst du nicht auf die Worte dieses Propheten hören oder auf den, der die Träume hat, denn der Herr, euer Gott, stellt euch auf die Probe, um zu erkennen, ob ihr dem Herrn, euren Gott, mit eurem ganzen Herzen und mit eurer ganzen Seele liebt. Also Gott erlaubt offensichtlich, sagt hier Moses, dass Menschen zum Beispiel durch böse Geister, durch Dämonen Macht bekommen, Zeichen und Wunder zu tun, die gut sind auch und die beeindruckend sind und die denen ähneln, den echten Propheten ähneln. Und dass Gott das erlaubt, um die Zuhörer zu testen, um sie auf die Probe zu stellen. Lieben diese Menschen die Sensation, das Beeindruckende, den Kick, irgendwas Übernatürliches erleben? Lieben diese Menschen das mehr als die Wahrheit? Das ist die Frage. Und so müssen wir auch erwarten, dass falsche Propheten in unser Leben reinkommen oder wir ihnen begegnen, die echte Zeichen auch tun können. Johannes warnt in seinem ersten Johannesbrief, Kapitel 4, Geliebte, glaubt nicht jedem Geist, sondern prüft die Geister, ob sie aus Gott sind. Denn viele falsche Propheten sind in die Welt hinausgegangen. Also Jesus warnt uns vor falschen Propheten und wir haben drei Gründe kurz angeschaut. Das erste ist, weil ihre Botschaft so angenehm ist, ganz oft. Das zweite ist, weil diese Menschen exzellente Betrüger sind. Sie haben den Betrug gelernt und wir sind anfällig auf Betrug. Und das dritte ist, weil sie tatsächlich teilweise Bezug haben oder Beziehungen zum Übernatürlichen und dadurch Zeichen und Wunder tun können. Und wir schauen uns jetzt diesen zweiten Fokus an, der hier von Jesus gemacht wird, nämlich die Anweisung. Und wenn wir das sehen, was Jesus sagt, es werden Propheten ausgehen, dann stellt sich doch die Frage, wie erkenne ich das eigentlich? Wie merke ich denn, ob jemand ein echter Prophet Gottes ist oder ein falscher Prophet? Und was Jesus hier sagt, ich lese nochmal Vers 15 bis 16, hütet euch vor den falschen Propheten, die in Schafskleidern zu euch kommen. Inwendig aber sind sie reißende Wölfe. An ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. Und Jesus bringt nachher ein Bild aus der Landwirtschaft, was die damaligen Zuhörer ganz natürlich verstanden hätten und ich denke für uns auch nachvollziehbar ist. Liest man etwa von Dornen, Trauben oder von Disteln, Feigen? Also eine rhetorische Frage und die natürliche Antwort ist nein, logischerweise nicht. Ne? Disteln, die bringen keine Feigen hervor. Und Jesus geht dann auf die Praxis eines Weingärtners oder eines Bauerns ein, nämlich der Bauer schaut, ob die Frucht gut ist und anhand von der Frucht entscheidet er, was mit dem Baum geschieht, ob der Baum gut ist. Und wenn eben ein Baum schlechte Frucht bringt, dann wird er abgehauen, Vers 19, und ins Feuer geworfen. Und Jesus nimmt dann dieses ganze Bild und sagt dann im Vers 20, deshalb, also wegen dieser Wahrheit, die ihr kennt, aus der Landwirtschaft, aus eurem Alltag, deshalb an ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. Also sagt er, wendet diese Weisheit, die ihr habt in eurem Garten, wendet das jetzt auf falsche oder auf richtige Propheten an. Auf Lehrer, die aufstehen und auf Lehrer, die ihr kennt. Und ich glaube, das Erste, was wir sehen können, das erste Entscheidungs- oder die erste Frucht, anhand derer wir falsche Propheten erkennen, ist das, was wir schon gesagt haben, gesehen haben, dass sie Sünde gut rechtfertigen. Dass wir unsere eigene Sünde sehr leicht bei solchen Menschen irgendwie rechtfertigen können, damit leben. Das ist eine Frucht, woran wir schon an der Botschaft eines Propheten, eines Lehrers sagen können, ob das richtig ist oder nicht. Ein weiteres Merkmal sehen wir hier im Vers 15, sie sind inwendig reißende Wölfe. Ja, also man erkennt sie nicht am Äußeren. Gute wie auch schlechte Propheten sehen alle wie Schafe auf, im übertragenen Sinne. Aber inwendig sind sie reißende Wölfe. Was meint Jesus hier? Und ich glaube, dass Hesekiel uns dann auch hilft, zu verstehen, was er mit reißenden Wölfen meint. Hesekiel sagt in Kapitel 22, und ihr seht, das Alte Testament warnt auch ganz oft vor falschen Propheten. Das ist nichts Neues, was Jesus hier sagt. Hesekiel 22, Vers 27, seine Oberen sind wie räuberische Wölfe. Sie vergießen Blut, verderben Seelen, nur um sich zu bereichern. Und seine Propheten schmieren Lehm darüber, indem sie Hirngespinste schauen und ihren Lügen erzählen und dabei sagen, so spricht Jahwe der Herr. Dabei hat Jahwe gar nicht geredet. Also wir sehen hier zum einen erstens das, was wir vorher gesehen haben, dass die Propheten geholfen haben, Sünde zu decken, Sünde weiß zu machen. Sie schmieren Lehm darüber, sagen, es ist nicht schlimm, wir vertuschen das. Aber wir sehen auch, was es heißt, räuberische Wölfe zu sein. Sie verderben Seelen, nur um sich selbst zu bereichern. Und ich glaube, was das hier bedeutet ist, falsche Propheten werden immer auf ihren eigenen Nutzen aus sein. Sie werden alles Mögliche benutzen. Sie werden Lügen, sehen wir hier in Hesekiel, benutzen. Sie werden manipulieren. Sie werden beeindruckend aus der Bibel lehren und Zusammenhänge aufzeigen, die atemberaubend sind. Sie werden mit ihrem Intellekt übertrumpfen, aber sie werden das alles machen mit einem Ziel, mit einem unterschwelligen Ziel, nämlich ihren eigenen Vorteil zu suchen auf Kosten anderer. Viele moderne Theologen oder auch Psychologen würden das zusammenfassen als geistlicher Missbrauch. Ich habe als Vorbereitung auch für dieses Thema mich ein bisschen damit auseinandergesetzt und ich werde hier nicht zu weit reingehen, aber ich würde euch ein Video empfehlen, was sehr hilfreich ist dazu, von dem YouTube-Kanal Aus Glauben Leben. Sie haben ein sehr hilfreiches Video rausgebracht über geistlichen Missbrauch. Wenn ihr das eingibt, werdet ihr es schnell finden. Und wir werden aber hier im Rest der Zeit auf einige Bibelstellen eingehen, die diese Früchte etwas mehr erklären. Also was sind denn eigentlich gute Früchte? Und woran können wir schlechte Früchte auch erkennen und auseinanderhalten? Und ich möchte zuerst auf eine Stelle oder auch die mit euch aufschlagen. Bitte schlagt auf 1. Timotheus Kapitel 3. Und was interessant ist hier, dass Paulus wird dieses Prinzip der Früchte jetzt, was Jesus lehrt, ausbreiten und erklären. Was müssen denn Lehrer oder Diener in der Gemeinde, älteste Aufseher, was müssen sie aufweisen in ihrem Dienst und in ihrem Leben? Also 1. Timotheus Brief, Kapitel 3. Und ich lese ab Vers 2, der Aufseher nun muss untadelig sein, Mann einer Frau, nüchtern, besonnen, anständig, gastfrei, lehrfähig, kein Trinker, kein Schläger, das sind die schlechten Früchte, nicht wahr? Sondern milde, nicht streitsüchtig, nicht geldliebend, der dem eigenen Haus gut vorsteht und die Kinder mit aller Ehrbarkeit in Unterordnung hält. Also das sind einige dieser Früchte, und anhand denen wir Lehrer beurteilen sollen. Und hier stellt sich natürlich die Frage, kannst du eigentlich einen Internetprediger an diesen Früchten beurteilen? Und ich glaube, die Antwort ist nicht ganz so leicht. Ne? Das wird schwierig zu überprüfen, ob jemand im Internet oder jemand, den ich im Internet höre, der vielleicht in einem anderen Land wohnt auch, gastfrei ist, kein Schläger ist, nicht zum Zorn neigt. Das heißt, für uns in unserer modernen Welt schon einmal, dass wir vorsichtig sein sollen mit der Medienwelt. Wir sollen vorsichtig sein, wenn wir nicht wissen, wo ist eigentlich ein Lehrer? Ist er Teil einer gesunden Gemeinde dort, wo er Menschen um sich hat, die diese Kriterien an ihm sehen können? Hat er Älteste auch um sich, denen er auch Rechenschaft ablegen muss? Und was Timotheus hier sagt, ist nicht, dass ein Ältester oder ein Lehrer sündlos sein muss, sondern etwas, was für mich sehr tröstlich auch ist, ist, dass Paulus an Timotheus dann im nächsten Kapitel sagt, er schreibt jetzt dann direkt an Timotheus, wie Timotheus sich verhalten soll. Er sagt im Kapitel 4, Vers 15, bedenke dich sorgfältig, lebe darin, damit deine Fortschritte allen offenbar sind. Habe Acht auf dich selbst und auf die Lehre, beharre in diesen Dingen. Denn wenn du dies tust, so wirst du sowohl dich selbst retten, als auch die, die dich hören. Also das heißt, du wirst selbst auf diesem engen Weg vorangehen und auch die anderen mit dir führen, wenn du es tust. Und das ist auch eine Frage an uns als Gemeinde. Seht ihr an uns, dass wir darin leben, also in den Anweisungen der Schrift, und Fortschritte machen darin? Und vielleicht ist das eine konkrete Sache, die du umsetzen kannst, dass du sagst, die verschiedenen Brüder, die hier lehren in verschiedenen Formen und Kontexten, durch Gespräche auch oder in den Predigten, beginne doch für konkrete Dinge zu beten, wo du siehst, das ist noch nicht vollkommen, noch nicht völlig in Ordnung. Vielleicht blinde Flecken, die wir haben. Beginne für diese Dinge zu beten und dann schau nach einem Jahr. Siehst du Fortschritte in diesen Dingen? Also siehst du, dass dieser Mensch unterwegs ist und Wachstum hat, auch im Glauben. Und ihr seht, dass das Neue Testament, wir könnten hier weitere Stellen anschauen, ist voll davon, oder es kommt immer wieder, kommen Kriterien, wie wir Lehre beurteilen können, wenn wir sie im Alltag beobachten können. Und wieder die Frage, wo siehst du das? Oder wo haben wir diese Kriterien in der Welt der Medien? Und Und wir sehen oft, ich sage nicht, dass wir nicht die Medien nutzen sollen, aber oft sehen wir eine äußerliche Fassade im Internet oder in öffentlichen Medien. Ich möchte nochmal auf eines dieser Merkmale eingehen, die das Neue Testament hervorhebt, eine dieser Früchte, nämlich noch abschließend dazu aus dem Jakobusbrief. Und wir schlagen einmal gemeinsam auf, und bitte schlag den wirklich auf, weil wir einige Verse hier lesen werden, aus Jakobus Kapitel 3. Und hier kommen, denke ich, auch in dem Sinne hilfreiche Kriterien, dass wir sie auch zum Teil bei Menschen erkennen können, die wir nicht persönlich so gut kennen. Jakobus redet hier an eine Gemeinde, wo offensichtlich viele Leute Lehrer werden wollen. Also interessant, ne? Das entspricht eigentlich unserem Abschnitt in Matthäus 7. Werdet nicht viele Lehrer, sagt er Kapitel 3, Vers 1. Meine Brüder, da ihr wisst, dass wir ein schweres Urteil empfangen werden, Und dann geht er auf verschiedene Kriterien ein. Und das erste große Thema, was er anspricht, ist das Reden. Und das ist für uns ein Vorteil, weil Prediger im Internet reden ja auch. Das heißt, wir können das schon ansatzweise sehen. Für Jakobus ist dieses Thema so wichtig, dass er es immer wieder aufgreift. Er hat in Kapitel 1 gesagt, dass wir schnell zum Hören, langsam zum Reden und langsam zum Zorn sein sollen. Also wir müssen uns fragen, wenn wir Menschen hören und bei einem Lehrer lernen, ist dieser Lehrer die Art Mensch, die nicht genug bekommen kann von seinem eigenen Reden? Und ich glaube, das merkt man manchmal auch am Predigten. Ich höre mir gerne nach Konferenzen so Diskussionsrunden an, wo oft so am Ende der Predigten dann manchmal noch Fragen an die Redner gestellt werden, und es gibt manchmal so eine Diskussion oder ein Gespräch. Und ich finde besonders auch interessant, neben dem Inhalt, was vermittelt wird, die Art und Weise, wie die Menschen miteinander umgehen. Also hat ein Mensch das Bedürfnis, ständig noch seinen Senf dazu zu geben? Oder kann er bedacht reden? Kann er weise Worte platzieren, die hilfreich sind, weil sie überlegt sind, weil sie durchdacht sind? Einem Toren, sagt Salomo, ist es nicht ums Lernen zu tun, sondern darum zu enthüllen, was er weiß. Ist diese Person ein Prahler und redet viel und gerne von seinen Errungenschaften, seinen Erlebnissen mit Gott? Und ich glaube, das ist eine ganz wichtige Frage, wenn wir in der Welt von falschen Propheten leben. Wo ist eine Person im Zentrum, die nicht Christus ist? Wirklich geistliche Führung, geistliche Propheten und Lehrer, die haben immer das Ziel, Christus groß zu machen, weil der Heilige Geist in ihnen wirkt und er will Christus verherrlichen. Und so sagt auch Jakobus, wenn wir weiterlesen, Vers 12 zum Beispiel, nur als Klammerbemerkung, kann etwa meine Brüder ein Feigenbaum Oliven hervorbringen? Spannend, nicht? Also er bezieht sich hier auf die Bergpredigt. Und wir finden hier im Wesentlichen eine Auslegung von dem, was Jesus meint und sagt in der Bergpredigt. Und dann sagt er, Vers 13, gibt er weitere handfeste Kriterien. Kapitel 3, Vers 13, Jakobus. Wer ist weise und verständig unter euch? Also wer sollte Lehrer sein? Er zeige aus dem guten Wandel seine Werke in Sanftmut der Weisheit. Wenn ihr aber bittere Eifersucht und Eigennutz in eurem Herzen habt, so rühmt euch nicht und lügt nicht gegen die Wahrheit. Dies ist nicht die Weisheit, die von oben herabkommt, sondern eine irdische, sinnliche, teuflische. Also wir finden hier wieder diese schlechte Frucht, gute Frucht. Und wir sehen immer wieder, das sind Kriterien, die wir gehört haben, die betreffen alle das Leben dieser Person vor Gott. Und wir sehen damit übrigens auch, dass mit Frucht nicht gemeint ist, wie erfolgreich ein Lehrer oder ein Missionar oder ein Prophet ist. nicht wie viele Klicks die Person hat. In den sozialen Medien lassen wir uns so schnell blenden von der Fassade, vom Erfolg auch. Wie viele Followers hat die Person auf Twitter? Wie viele Likes auf YouTube? Aber echter Erfolg in der Bibel betrifft immer das Leben, das stille Leben vor Gott. Das heißt, um hier zusammenzufassen, wir müssen alle auswählen, welchen Lehrern wir zuhören. Sind es Lehrer, die dir helfen, Sünde aufzudecken in deinem Leben, vor Gott heilig zu leben und freudig Christus zu dienen? Oder sind es Lehrer oder Menschen, die beeindrucken können, vielleicht auch durch übernatürliche Zeichen? Sind es Menschen, wo man über kurz oder lang sieht, dass sie selbst gar nicht auf diesem schmalen Weg unterwegs sind? Sind es Menschen, die, wie Jakobus hier sagt, aufgebläht sind, sich rühmen und sich nichts sagen lassen? Und ich möchte zum Schluss einfach einmal Jesus hier anschauen in diesen Versen. Was lernen wir hier über Jesus, den Propheten Gottes? Und ich will mit euch noch einmal kurz eine Stelle anschauen. In 5. Mose 18. Das ist die zweite Stelle in 5. Mose, wo Moses über falsche Propheten redet. Ich werde das jetzt nicht alles lesen, aber ihr könnt es gerne nachlesen. Im Vers 20 bis 22 warnt Mose ein zweites Mal in diesem Buch vor falschen Propheten. Aber das, was ich will, was ihr jetzt seht, das steht einige Verse vorher im unmittelbaren Zusammenhang, Vers 15. Einem Propheten wie mich wird dir der Herr, dein Gott, aus deiner Mitte, aus deinen Brüdern erstehen lassen. Denken wir an das Matthäus-Evangelium. Womit beginnt Matthäus? Mit einem Geschlechtsregister. Matthäus sagt, Jesus ist aus eurer Mitte erstanden. Er wohnte unter euch. Er ist ein Nachkomme von den Königen Judas. Auf ihn sollt ihr hören, Vers 16, nach allem, was du vom Herrn, deinem Gott, am Horeb erbeten hast, am Tag der Versammlung, in dem du sagtest, ich möchte die Stimme des Herrn, meines Gottes, nicht länger hören und dieses große Feuer möchte ich nicht mehr sehen, damit ich nicht sterbe. Also ähnlich wie Gott zwischen dem Volk Gottes und Gott stand und Gottes Sprachrohr war, sagt Moses, wird ein weiterer Prophet wie ich kommen, der ähnlich wie ich den Willen Gottes verkündigen wird, auf ihn hört. Und er sagt dann, wenn wir weiterlesen, und ich werde das jetzt nicht lesen, aber ihr könnt es gerne für euch zu Hause, Mose sagt, dass Gott Rechenschaft fordern wird von jedem, der nicht hören wird von diesem Propheten. Und wenn wir überlegen in der Bergpredigt, was wir gelesen haben, Jesus sagt, in unserem Text warnt er auch wie Mose vor falschen Propheten. Und in diesem Kontext, was wird er ganz am Ende der Bergpredigt tun in diesen Versen? Das werden wir nächstes Mal sehen. Er wird uns auffordern, auf ihn zu hören. Nicht auf irgendeinen Propheten, der kommen wird, sondern er sagt, hört auf mich, wer meine Worte hört und tut. Und er sagt, dass Gott Rechenschaft fordern wird. Er sagt, er redet in den Versen, die wir heute hatten, von dem Gericht, wo viele abgewiesen werden, weil sie nicht auf ihn gehört haben. Aber was ganz besonders ist in diesem Text, Jesus tut das mit einer solchen Autorität, dass Matthäus ganz am Ende der Bergpredigt sagt, und es geschah, als Jesus diese Worte vollendet hatte, da erstaunten die Volksmengen sehr über seine Lehre. Ich überspringe mal ein ganz bisschen hier. Ich will einfach euch eine wunderbare Sache zeigen, die mich auch sehr ergriffen hat, berührt hat, wo ich es gesehen habe. Jesus sagt im Vers 21, nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird in das Reich der Himmel hineingehen, sondern wer den Willen meines Vaters im Himmel tut. Viele werden an jedem Tag zu mir sagen, Herr, Herr, haben wir nicht in deinem Namen geweissagt und in deinem Namen Dämonen ausgetrieben und in deinem Namen viele Wundertaten vollbracht, dann werde ich ihnen bezeugen, ich habe euch nie gekannt, weicht von mir, ihr Gesetzlosen. Also, Mose sagt voraus, es wird ein Prophet nach mir kommen, der wird den Willen Gottes verkündigen. Jesus sagt, ich bin dieser Prophet. Mose sagt, dass Gott, Jahwe, wird Rechenschaft fordern über jeden, der nicht auf ihn hört. Was sagt Jesus? Er sagt, ich werde Rechenschaft fordern. Nicht jeder, der zu mir sagt. Viele werden an dem Tag zu mir sagen und dann werde ich ihnen bezeugen. Das heißt, hier erstrahlt zwischen den Zeilen die Herrlichkeit des Richters der Welt auf. Jesus selbst ist Jahwe. Jesus ist selbst der, der Rechenschaft fordern wird. Und damit auch der, der mit Autorität reden kann. Und ich möchte mit folgenden Worten aus dem Matthäus-Evangelium schließen. Denn es werden falsche, Matthäus 24:24, es werden falsche Christusse und falsche Propheten aufstehen und werden große Zeichen und Wunder tun, um, wenn möglich, auch die Auserwählten zu verführen. Jesus sagt, wenn möglich, würden sie auch die Auserwählten verführen. Aber das Wunderbare, was wir hier sehen, es ist nicht möglich, da Christus der wahre Prophet und ihr Hirte ist. Jesus, der hier die Bergpredigt predigt, der hier zu uns redet über unser Seelenheil, ist auch gleichzeitig Jahwe, der unsere Seelen bewahren kann in dem, was er uns sagt. Jesus ist der Prophet, der uns auch bewahren kann durch seine Kraft vor dem Einfluss von falschen Propheten. Müssen wir deswegen nicht wachsam sein? Nein, das stimmt nicht. Aber müssen wir verzweifeln? Müssen wir vor Angst verführt zu werden, ständig uns fürchten und zittern? Nein, weil wir den kennen, der uns treu führen wird. Und es ist nicht möglich, dass die Auserwählten verführt werden. Wir wollen eine kurze Zeit haben, wo wir ins Nachdenken kommen über diesen Text und noch einmal ganz still und persönlich vor Gott kommen wollen und beten. Und dann würde ich so nach 1-2 Minuten noch euch bitten, dass 1-2 von euch zum Abschluss noch mit uns beten.
Vater, wir danken dir für die Wahrheit deines Wortes. Wir danken dir dafür, dass du uns dein Wort gegeben hast und dass wir bauen dürfen, dass wir darin Sicherheit haben, dass du uns den Propheten gesandt hast. Danke für Christus, der die Wahrheit gesagt hat und dass er Dinge gesagt hat, die unangenehm waren zu hören und doch das Beste der Zuhörer im Sinn hat. Und so danken wir dir dafür, dass wir es bis heute haben und wollen dich bitten, dass auch dieses Evangelium, diese herrliche Wahrheit, die sich ausbreiten in diesem Land und darüber hinaus, dass du es sendest, dass es sich herrlich erweist und dass Menschen es nicht als Menschenwort, sondern wie es wahrlich ist, als Gottes Wort aufnehmen. Gib uns den Eifer der Berührer, dass wir prüfen, was wir hören, dass wir es einzuordnen wissen. Lass uns die Gefahren sehen und dafür beten, dass du doch die falsche und Irrlehren in diesem Land ausrottest, dass man nicht mehr dir meint zu folgen, einen Götzen aufrichtet und sagt, dies ist euer Gott. Gib, dass wir es erkennen können, gib, dass sie demaskiert werden, gib, dass die falschen Lehrer beim Namen genannt werden und ja, dass dein Volk doch vor ihnen flieht, tun und lehren aufgedeckt wird und verdammt. Ich lehne dich darum an, reißt doch noch viele aus den Fängen dieser Scharlatane und gib, dass die Wahrheit triumphiert in diesem Land, dass man weiß, ja, was du gesagt hast. Möge die Wahrheit uns frei machen, schenke veränderte Leben durch diese herrliche Botschaft. Herr, du vermagst es zu tun, so wollen wir daran bitten und glauben. Amen.
Amen. Möge Gott euch segnen.